Hallihallo, liebe Leute, meine lieben Schäfchen, ich sammle euch hier ein und treibe euch ins Gatter, auf die schöne Weide, wo ihr jetzt grasen könnt, während ihr mir zuhört. Ich begrüße euch, bin wie immer Simon, und das hier ist Tischlein deck dich Folge 102. Heute ist also wieder mal Sonntag, der 3. Juli. Und wie stets des Sonntags fühle ich mich ermattet, aber auch erfrischt vom vielen Schlaf am Wochenende. Aber vor allem eben ermattet aufgrund der Tatsache, dass man sich nur bei der Arbeit wirklich nützlich und wertvoll fühlen kann und auch deshalb nur da wirklich erfrischt wird unter der Woche. Bei meiner Arbeit fällt es mir deshalb dann auch leichter, abends noch weiter an meinen literarischen Arbeiten zu werken oder zu ferkeln, wenn wir da an die Ergüsse aus Folge 100 denken. Aber ja, Folge 100, also empfehle ich euch zu übergehen, falls ihr es nicht so habt mit der Vulgarität und geschlechtlichen Sexorgien, die da gefeiert wurden auf literarische Weise. Ja, aber jetzt sind wir ja wieder, ja, ist ja nicht jeder Tag so ein Tag des exzessiven Podcast-Genusses, sondern das war wirklich diese Folge 100. Und heute mache ich weiter. Ich konnte mich gerade schon fast gar nicht aufraffen, wusste gar nicht, was ich mache, was will ich machen. Aber ich hatte ja gesagt, im Ganzen wollte ich also vorlesen. Einerseits Michel Houellebecq, ja, aber das ist ein bisschen dünkelhaft. Was auf jeden Fall vorgelesen gehört, ist dieses Buch hier, Kommunismus für Erwachsene. Nun, Marlon Groen pöbelt ja auch gern mal oder greift zu deutlichen Worten, um die gegenwärtige Lage der selbstgefälligen linken Kommunisten adäquat darzustellen. Sehr wichtig ist ja, dass sein Standpunkt doch ein bisschen divergiert von meinem hier im Podcast. Ich richte mich an eine breitere Masse und rede deshalb auch ja manchmal ein bisschen salopp und nicht so wissenschaftlich und bin ja auch überhaupt nicht so marxistisch gebildet, was ich mir anlasse. Aber andererseits sollte man sich auch nicht immer so tadeln und so weiter. Man gibt sich ja Mühe, ne? Das ist eben, ja, auf jeden Fall sollte man sich schon Mühe geben, Marx zu lesen als Kommunist. Und da bin ich ja auch dran. Nur ist manchmal, wenn einem so ein Buch wie dieses in die Hände fällt, ist auch zu schwer, das zu verdauen, das zu begreifen, dass man da erstmal in die innere Einkehr und Ruhe gehen muss und sich nicht schon wieder neue Bücher aneignen will. Übrigens, was ich noch gar nicht gelesen hatte aus diesem Buch hier, also Kommunismus für Erwachsene, sind hier die Fußnoten, die hier ganz am Schluss alle stehen. Die hatte ich noch gar nicht alle gelesen hier, aber die hier kann ich mal vorlesen, Nummer 66U. Das, ja, schneidet auch in mein Fleisch. Da fühle ich mich auch angesprochen mit dieser herben Analyse, der Autor hier vollzieht. Hier auf Seite 260, Fußnote 66. So erweist sich noch die abstrakte Herrschaftskritik selbst als Symptom von Klassenherrschaft. dass die Ziel- und Planlosigkeit der Anarchoiden ist die konsequente Erfüllung bürgerlicher Systemerfordernisse. Wo die Gegner des Systems planlos sind, kann das System weiter obsiegen. Die Produkte einer chaotischen Erziehung der planlosen bourgeoisen Vorstellungswelt lügen sich dann im Verlaufe ihrer Pubertät dieses Chaos als selbstbestimmte autonome Widerständigkeit zurecht. Die bürgerliche Anarchie der Warenproduktion bringt Arbeitsmarktwaren hervor, die anarchisch sind. Soweit ist das kein Wunder. Aber dass diese Art Konformismus immer noch als Nonkonformismus durchgeht, bezeugt ja doch die Begriffslosigkeit der Szene. Und so auch meine Begriffslosigkeit. Ich auch so anarchisch war, nicht Marx lesen wollte, einfach auf andere Weise meinen Nonkonformismus, meinen Hass auf die Gesellschaft ausleben wollte. Okay, ja. Aber die nächste Folge. Kurz noch die nächste Fußnote, dann lesen wir am besten weiter im Text. Fußnote 82. Mal davon abgesehen, dass autoritäres Verhalten nicht aus dem Nirgendwo kommt und keineswegs in beziehungslosem Raum stattfindet, keiner der gegenwärtig als autoritär eingeschätzten Staatschefs handelt ja einfach nur aus bloßer Dollerei, also aus rein subjektiver Neigung autoritär, wie es die Autoritätskritiker behaupten. Im Gegenteil, ein solches autoritäres Gebaren ist in den allermeisten Fällen Ausdruck von Schwäche, Teil der politischen Taktik von ohnehin Mächtigen, die innen- oder außenpolitisch in die Ecke gedrängt wurden und denen keine anderen Mittel als diese mehr bleiben, ihren Staat innerhalb der von den mächtigsten Nationen der Erde errichteten und mit Kräften von Militär und politischen Drohungen ständig aufrechterhaltenen internationalen Staatenkonkurrenz zu behaupten. Das heißt, die erreichte Stufe der wirtschaftlichen Stärke und des Wohlstands des Landes, Klammer Christian Lindner, zu verteidigen, was bei einem Land wie der BRD schon automatisch qua bloßer Existenz als Exportweltmeister, Eigenbezeichnung, geschieht. Ja, das finde ich nur sehr schön autoritär, dass zum Beispiel Erdogan ein Staatschef, den man das so bezeichnen würde, oder natürlich Putin, aber bleiben wir mal bei Erdogan. Ich denke, der ist so der paradigmatische Fall, vor allem, weil die Türkei natürlich ein viel kleineres und schwächeres Land ist als Russland, das auf der wirklichen globalen Ebene nicht viel mitbestimmen kann und ja, sich da geschickt seine Allianzen suchen muss, eben einerseits mit der NATO, andererseits mit Russland weiterhin verbündet bleibt. Also Erdogan handelt sicher autoritär, aber er macht das ja nicht aus Jux und Dollerei oder weil er morgens aufwacht und sagt, jawohl, ich will mein Land einfach so im Griff haben und da will ich diese gewalttätige Herrschaft errichten und damit der Polizei die ganzen Kurden niederknüppeln etc. oder ermorden. Naja, also das macht er nicht aus Jux und Dollerei, sondern weil die Türkei ein kleinerer, sehr ohnmächtiger Staat im Vergleich zum Beispiel zu Deutschland ist, in diesem Staatengeflecht, wo eben diese großen Gesetze geben, die vor allem von den reichen und wohlhabenden Ländern, wie wir es sehen, bestimmt und diktiert werden. Und wo Christian Lindner also sagt, ja, klar müssen wir den Wohlstand des Landes erhalten. Also das ist ja der ganze Sinn dieser Existenz. Die bürgerliche Vorstellungswelt ist irgendwie wirr, ist chaotisch, repräsentiert sich in der Schulzeit, wird das alles in unsere Köpfe übertragen, dass wir genauso chaotisch werden müssen und eben nicht mehr auf eine organisierte Weise rebellieren können, die Revolution also in Angriff nehmen, die sich eben nicht von allein gestalten lässt durch das. Aber das ist nicht möglich durch das Chaos in unseren Hirnen. Und aber diese bürgerliche Lügenwelt gibt sich irgendwelche Werte von Freiheit, quasselt sie da, Pressefreiheit etc. Aber das, worum es eigentlich geht, ist einfach, diesen Stand der Produktivkräfte und der Verhältnisse zu erhalten, dass wir sagen, wir sind jetzt halt so reich, wir müssen das verteidigen, Exportweltmeister, okay. Da sieht man, beim Thema des Exportweltmeisters sieht man, dass es noch nicht mal um den Reichtum der Bevölkerung, der lohnabhängigen Beschäftigten geht, sondern wirklich um dieser Reichtum der Konzerne, der Monopole, die ja davon so extrem profitieren, aber Grundlage davon, Exportweltmeister zu sein, ist ja, dass die Arbeiter, die diese Produkte herstellen und ins Ausland exportiert werden, zu wenig verdienen, wie Flassbeck immer wieder betont. Nichts anderes heißt es, dass man einen Exportüberschuss hat. In internationaler Währung zu wenig verdienen. Aber okay, es geht also einfach nur darum zu sagen, ja, wir müssen das erhalten und wir müssen das mit aller Macht verteidigen, auch militärisch natürlich. Und ja, also ich finde es einfach so schön, dass das Gesamtbild zu sehen und wie lächerlich es ist, jemand wie Erdogan, der sicher kein sozialistischer Politiker ist, sondern ein Reaktionärer, aber jemandem wie ihm vorzuwerfen, er sei autoritär, wie lächerlich, wie hirnverbrannt ist das bitte in so einer Welt, wo diese Regeln diktiert werden von genau unseren Staaten und von kleineren Staaten wie die Türkei vielleicht, ja, einfach erstmal schauen muss, da zu überleben in Zeiten wie jetzt, wo alles schlimmer wird, wo ja Rezessionen immer wieder drohen, gerade für solche Länder immer wieder Rezessionen vorkommen. Also, ja, da ist die Gewalt und die Autorität, die Erdogan an den Tag legt, einfach Reflex und Abbild wiederum der Weltgewalt und der autokratischen Zwänge da. Und das kommt nicht aus dem Nichts, sondern er ist ja selber auch innenpolitisch vielleicht so unter Druck gestellt, dass, da kenne ich mich jetzt ja nicht aus, die konkrete Lage in der Türkei, aber ist ja egal, ist ja klar, dass in jedem Land ungefähr so ist und diese Gesellschaften auch noch kämpfen mit alten Strukturen, alten Traditionen, Verankerung der Religion etc. Und dass ja, man da einfach so unter Druck gestellt ist, also dass man sagt, jetzt muss ich an der Macht bleiben und irgendwie ist das die einzige Aktion, die mir noch dazu einfällt, das zu rechtfertigen oder ja, von meine eigene Schwäche abzulenken. Also dass es eigentlich Ausdruck von Schwäche ist, schreibt er ja, das ist sehr schön. Und das ist ja richtig. Unsere Regierung hier ist nämlich so potent, dass sie nicht diese Art von Autokratie an den Tag legen muss wie Erdogan. Aber er ist natürlich schwach im Vergleich gesehen mit uns hier in der EU. Aber das war noch gar nicht zu Ende. Ich lese hier jetzt weiter. Ah, und dann kommt es ja hier auch von der Türkei. Ich hatte das jetzt noch gar nicht gelesen, aber ja, Türkei, das ist wirklich dieses Paradebeispiel, wo wir immer hinschauen und sagen, ja, so schlimm darf es bei uns, aber wir sind immerhin noch besser als diese Menschen da im Osten, die es nicht hinkriegen. Ne? Aber ja, weiter. Wer ernsthaft denkt, dass zunehmend autoritärer Mittel, etwa in der Türkei, hätte nichts mit deren jahrzehntelangem Ausschluss von der Ausbeute des Weltmarkts, ökonomischer Übermannung und Bevormundung durch die EU und vor allem deutscher Außenpolitik zu tun, spinnt ja einfach. Korrekt, der spinnt einfach. Also das, wer glaubt, das würde sich einfach in der Türkei aus inneren Gesetzmäßigkeiten entwickeln, die nichts zu tun haben mit diesem Weltzusammenhang, spinnt. Natürlich muss sich dagegen dann eine Angela Merkel nicht zusätzlich, also auch in ihrem Gestus nach außen hin, noch sonderlich autoritär gebärden. Ihre Autorität und Macht wird ja bereits durch international werkelnde und tatsachenschaffende, durch das international werkelnde und tatsachenschaffende deutsche Großkapital gesichert. Und die deutschen Bomben auf Jugoslawien und Afghanistan waren auch nicht unbedingt selbstlose anti-autoritäre Aktionen. Wenn also als autoritär verstandene Staatschefs, etwa in Südamerika oder Osteuropa, mehrere Automobilkonzerne und die durch Nazi-Raubzüge und Ausrottung von Millionen Menschen sowie Arisierung in Anführungszeichen und Zwangsarbeit in Konzentrationslagern in Anführungszeichen erworbene wirtschaftliche Kraft der Deutschen Bank und so weiter im Lande hätte, könnte selbstverständlich auch dieser ganz gelassen den liberalen Grundgütigen spielen, der ein paar seiner Brosamen für Umweltschutz, Ehe für alle und die dritte Welt neben den Tisch fallen lässt. Man kann also nicht ernsthaft erwarten, dass Länder wie Griechenland oder die Türkei, die von den ach so anti-autoritären Global Players, den starken Mittelmächten in Anführungszeichen, systematisch ausgeblutet werden, nicht beginnen, sich damit entsprechend hilflosen, autoritären Mitteln zu behelfen versuchen. Man könnte allerdings, sollte man das tatsächlich glauben, mal bei Lenin oder anderswo nachschlagen, was Imperialismus bedeutet. Und das ist ja auch meine Aufgabe, wo ich sage, ich habe noch nicht genug Lenin gelesen, aber jetzt werde ich mich doch ranbilden und auch so autoritär gegen mich selbst sein. Das ist auch nur der Spiegel dieses Weltzusammenhangs, dass ich jetzt auch mir sagen muss, ich muss diese Struktur auch mein Leben überstülpen. Lenin. Ja, habe ich vorher noch ein bisschen geblättert in was tun, aber jetzt diese anderen Bücher von ihm auch lesen. Aber das hat mich ja schon richtig ergriffen, dieser Text, den kann ich gar nicht begreifen, was, wie geil das ist. Fakt ist ja, dass ich schon damals in den 50er-Folgen oder irgendwann das über Mercedes-Benz aufgedeckt oder erwähnt hatte, die Enthüllung von Gabi Weber, der deutschen Journalistin aus Argentinien, wieder also das Nazi-Kapital nach Südamerika kam, gewaschen wurde und auch zehntausende Nazis dort versteckt gehalten wurden. Die eben nicht in Deutschland bleiben konnten, da sich ganz normal verstecken konnten. Und eben auch das Kapital von Mercedes, von anderen Firmen, dann über Buenos Aires in hunderte Scheinfirmen übergeführt wurde und dann zurück überwiesen werden konnte nach Deutschland. Und so ist es also, darauf beruht unser Reichtum. Die Nazi-Raubzüge und Ausrottung von Millionen Menschen, so wie ja auch in den Fabriken dann Zwangsarbeiter gearbeitet haben, oder das Gold den Juden da aus den Zähnen ja, rausgenommen wurde. Und ja, das ist dann unser Reichtum, wo wir dann sagen, unsere Angela Merkel, die steht da so gütig, die muss gar nicht wirklich so autoritär regieren. Ja, so wie ich mal sagte, ich hätte es mir nicht gedacht, dass eine Entscheidung der Bundesregierung nochmal einen Einfluss auf mein Leben hatte. Da war ich dann doch überrascht zu Beginn von Corona, als es hieß jetzt Homeoffice-Pflicht etc. Ja, also normal, außerhalb von solchen Sonderfällen, ist wirklich nicht so autoritär hierzulande. Aber worauf beruht das? Auf diesem Weltzusammenhang. Und wenn jetzt ein angeblich ein von uns als autoritär benannter Staatschef in Südamerika oder Osteuropa, aber wenn der auch diese mehreren Automobilkonzerne in seinem Land hätte und auch dieses Kapital, das sich also durch die Nazi-Verbrechen angesammelt hat, dann könnte der ja auch viel lockerer agieren, könnte ja auch entspannter sein wie Angela Merkel. Ne? Und diese Macht der Konzerne ist ja schon festgeschrieben. Dann, und das ist so schön, vielleicht kann ich das nochmal lesen, dann also, wenn er die Autokonzerne oder die Kraft der Deutschen Bank und so weiter im Lande hätte, könnte selbstverständlich auch dieser ganz gelassen den liberalen Grundgütigen spielen, der ein paar seiner Brosamen für Umweltschutz, Ehe für alle und die dritte Welt neben den Tisch fallen lässt. Genau. Ja, ist ganz logisch. Wenn also diese Konzerne, Marx sagt eben, die politische Macht geht von der ökonomischen aus. Wir als Kommunisten, die am Umsturz interessiert sind, müssen nicht allein gegen den Staat kämpfen, sondern vor allem gegen diese Wirtschaftsordnung, aus der sich der Staat dann nur ergibt und speist. Und ja, andere Wirtschafter, hat der Staat ein anderes Gesicht bei uns hier in Deutschland eben. Da kann man dann mal sagen, Ehe für alle, jawohl, wir sind ganz liberal bei uns. Klar, wenn man reicher wird, spielt die Religion weniger eine Rolle, dann können sich die Leute anders unterhalten und das bricht die alten Strukturen auf. Das ist dann kein Thema mehr, Ehe für alle. In der Türkei wäre das noch nicht so gut gesehen, aber wenn die auch diese ganzen Konzerne hätten etc., dann wären sie wahrscheinlich auch schon viel liberaler. Also das ist sowas von scheinheilig. Ich kann es gar nicht fassen, wie mich dieses Land ankotzt, dieses Deutschland, dieses deutsche Europa. Aber ja, dann machen wir am besten hier weiter im normalen Text. Natürlich ist es richtig, auch mit der Ehe für alle oder Umweltschutz, aber ja, diese Sachen ordnen sich in der Ökonomie unter der politischen Ökonomie. So ja auch eine Erklärung in Bezug auf den Klimawandel, der angeblich so gruselig ist. Und ja, da können wir es uns hier erlauben, ein bisschen in Klimaschutz zu investieren und fühlen uns dann besser. Aber was ist das für eine hirnlose Strategie, wenn man eigentlich wahrnehmen müsste, alle Länder oder zumindest die meisten müssten da mitmachen bei dieser CO2-Reduktion oder sonstigen Verpflichtung. Sonst wird es nichts bringen. Also, aber okay. Jetzt, wo war ich jetzt nochmal stehen geblieben? An Kapitel 10, glaube ich. Ah ja, hier. Kommunisten, also die Kommunisten mit Ü, mit U-Umlaut, denken, es müsse alles fertig sein, weil sie eben selber fertig sind. Aber jetzt mal schauen, wo kann ich hier weiterlesen? Ja, das ist die Maßgaben der Realität aufs Tableau bringen, steht ja auf dem Klappentext. Das finde ich so schön, wie ich da beim letzten Mal vorgelesen habe, also beim letzten Mal, dass ich aus dem Buch vorlas, noch vor der 199 oder so, glaube ich. Die menschlichen Gepflogenheiten, Gewohnheiten, Traditionen, das ja, ergibt eben alles diese amorphe, träge Masse, die es so schwer macht, eine Gesellschaft umzugestalten und weshalb man es dem Stalinismus nicht vorwerfen kann, dass er da ja zu langsam oder noch nicht erfolgreicher, ja, wie soll das gehen, ganze Gesellschaft von Grund auf neu zu bauen, also das ist schon eine sehr herausfordernde Aufgabe und jeder kennt ja von sich selber die Trägheit des Individuums, da ist eben die Trägheit der Gesellschaft nochmal größer und wir können es als Revolutionäre nur schaffen, da was zu bewirken, zu verändern, wenn wir uns selbst erstmal auch beherrschen können. Das, ja. Aber jetzt weiter hier im Text auf Seite 192. Die Urheber von Spinnereien wie Nein, nein, der Realsozialismus war gar nicht der fertige Kommunismus, stehen damit letztlich in einer Reihe mit den grausigsten Vertretern einer vulgär-idealistischen Weltanschauung, den Reaktionären und der katholischen Kirche. Alles muss ihnen immer schon fertig sein, muss immer schon jetzt das sein, was es einmal werden soll. Es handelt sich um eine Fetischisierung des Status quo, nur mit umgekehrten Vorzeichen. Die konservativen Idealisten geben sich stets zufrieden. Schließlich wird es dereinst der Himmel schon richten. Die linken Idealisten stets unzufrieden mit dem Hier und Jetzt. Bei ihnen soll es irgendwann alles einmal der Kommunismus richten. Mit Einsichtsvermögen in die strukturellen Zwangsläufigkeiten von Entwicklungsprozessen sind sie beide nicht beschlagen. Ein zweijähriges Kind würden die Letzteren auf den Müll werfen und als fehlgeschlagen, als pervertiert, als staatskapitalistische Ausgeburt von zur richtigen Erziehung unfähiger Eltern verunglimpfen. Den Hinweis darauf, dass es gemeinhin mindestens 2 Jahrzehnte braucht, bis man als erwachsener Mensch gelten kann, erbost zurückschmettern als brutale Verflachung und die Absicht, dem Kind noch 16 Jahre Entwicklungszeit einzuräumen, bis es als erwachsen zu betrachten ist, als autoritäre Gewalt rücksichtslos kritisieren. Genau, das Kind muss erstmal erzogen werden, braucht die Erziehung seiner Eltern und der Sozialismus war in der DDR vielleicht noch in diesem Stadium erst 2 Jahre alt, aber gehört deshalb ja nicht auf den Müll geworfen. Also, ja, das ist anstrengend, weiß jeder, der schon mal Vater oder Mutter wurde, weiß das sicher, wie anstrengend diese ersten Jahre sind. Aber ja, danach wird es dann ja auch einfacher hoffentlich oder wenn nicht, egal. Irgendwann von allein gehen. Irgendwann ja, wird es hoffentlich so weit kommen, dieser Kommunismus, wo dann auch jeder sieht, das ist jetzt ein fertiger Mensch oder das ist schon was, ja, was jetzt einfach für sich selbst steht, was jeder einsieht, wie toll das ist, aber da waren wir vielleicht noch nicht angekommen mit dem Realsozialismus, aber das ist ja überhaupt kein Problem und kein Mangel, sondern der wirkliche Mangel liegt im Westen, wo man sich noch nicht mal auf den Weg machen wollte dorthin, sondern diese Welt einfach so weiterlaufen lässt mit diesen grausamen Gesetzmäßigkeiten der Ökonomie. Nun, ja, weiter im Text. Schon ein einzelner Mensch benötigt, um auf die höchste Stufe seiner Individualität und Bildung zu kommen, gemeinhin gut und gerne 5 Jahrzehnte. Aber an eine komplett neue Gesellschaft, an ein von Millionen Menschen bevölkertes Gemeinwesen, stellen diese Stänkerer den Anspruch, in ein paar Jahren den Rang eines allseits perfekten Paradieses erklommen haben zu müssen, um von unerbittlicher, rücksichtsloser, das heißt idealistischer Kritik verschont bleiben zu dürfen. Man kann sich leicht vorstellen, welch bescheidene Vorstellung solche Realsozialismuskritiker vom Kommunismus oder auch nur reiferen Sozialismus haben, wenn sie ernsthaft glauben, eine solche umfassend erneuerte Gesellschaftsform ließe sich in wenigen Jahren voll umsetzen. Linksradikalen und Kritikern, die über den Realsozialismus das angeblich so vernichtende Urteil Idee gut, Umsetzung schlecht fällen, da trennt sie nichts von den Reaktionären und deren verblödetem Volk, dürfte es nicht schaden, mal einen Blick in die Werke Hegels zu werfen, wenn sie schon nicht von alleine auf die Einsicht kommen, dass die Idee nun mal einen längeren Verwirklichungsprozess benötigt, um mit sich selbst identisch zu werden. Je komplexer dabei die Idee, desto länger selbstverständlich der Zeitraum bis zu ihrer endgültigen Realisierung. Was ich vorhin noch unterschlagen vergessen hatte, zu sagen, ja, ich wende mich an so ein breiteres Publikum, auch wenn es jetzt in der Masse noch nicht so breit ist, von meinem Konzept her ist es doch so, dass ich mich nicht nur an diese spezifisch linke Blase richte, wie dieses Buch hier, das deshalb diese Grabenkämpfe auch besser führen kann und auch besser auf Philosophen verweist und diese Klassiker des Marxismus wie Hegel, der da auch dazugehört, Lenin, Engels etc. Also ja, das ist etwas Spezielleres. Dieses Buch ist also für den Grabenkampf in dieser ganz speziellen Blase gedacht. Und das ist ja auch richtig. Und da kenne ich mich noch gar nicht so gut aus mit Hegel. Ist aber auch richtig, da nachzulesen. Auch wenn er natürlich schwierig zu lesen ist. Aber vielleicht eben, weil diese Ideen ja so lange brauchen, bis sie verstanden und verwirklicht werden können. So auch Hegels Ideen. Wer etwas auf den Begriff bringt, macht sich natürlich beim Volke unbeliebt. Und überhaupt gilt heute jeder, der noch einen Plan und Maßstäbe hat, schon durchweg als ideologisch und also verdorben. Damit hat man sich auf Seiten der Vernunft seit längerem recht schicklich abgefunden. Begriff und Einsicht führen etwas so Misstrauisches gegen sich mit, dass sie durch die Gewalt gerechtfertigt werden müssen. Nur dann erst unterwirft sich ihnen der Mensch. Zitat von Hegel. Verrückt, was? Die müssen durch Gewalt gerechtfertigt werden, schreibt er. Ja klar, weil der Mensch so träge ist. Hegel, politische Schriften, Seite 139. Nun gut. Goethe, die Wahlverwandtschaft, wurde auch zitiert. Wahrscheinlich das mit, das Schaffen macht ihm keine Freude mehr. Das ist wohl aus der Wahlverwandtschaft. Gut, weiter. Die skeptisch beäugten Pläne und Maßstäbe sind aber bloß die Instrumente der objektiven Vernunft, derer die Stalinisten als Geschäftsführer des Weltzwecks, wie schon Robespierre, Napoleon und so weiter, nicht entbehren können. Das sind unsere Instrumente und auch wie Robespierre schon dieser Geschäftsführer des Weltgeists oder Weltzwecks war und da dieses System der Gleichheit ausarbeitete, von dem Haack sagte, es lässt sich nun mal nicht realisieren, aber er hat das eigentlich perfekt ausgearbeitet, ein System der Gleichheit. Er war also auch einfach ein überzeugter Revolutionär, der diesen Ideen der Gleichheit, Freiheit, Brüderlichkeit eine Wirklichkeit verleihen wollte und da unnachgiebig war und sagte, da wende ich auch Gewalt an, weil anders geht's nicht. Das Volk wird niemals allein aufgrund der Herrschaft der Idee sagen, ach so ist das, jetzt ist ja alles umgekrempelt, jetzt glauben wir das auch, ne? Jetzt sind wir auch ganz brüderlich. Nun, so war es also schon damals richtig bei Robespierre und Napoleon, obwohl er dann diesen Thermidor, auch nach diesem Thermidor, aber was ist das nochmal mit dem Thermidor? Das ist so das Ende der Revolution oder Thermidor, deutsch auch Hitzemonat, ist der 11. Monat des republikanischen Kalenders der Französischen Revolution. Klar, dann hat man auch einen neuen Kalender gemacht, weil alles neu sein musste. Er folgte auf den Messidor, ihm folgt der Fructidor. Ja, das ist ja wunderbar. Und das war die Absetzung Maximilien de Robespierres Ende Juli 1794 bezeichnet man nach diesem Monat ebenfalls als Thermidor. Genau. Am 8. Thermidor hatte er in einer Rede verschiedene Abgeordneten bedroht, dass sie vielleicht auch bald dran sind, guillotiniert zu werden. Und deshalb hat sich dann eine ziemlich breite Mehrheit gegen Robespierre am 9. Thermidor gebildet und ihn verhaften lassen. Und dann wurde er mit seinen Anhängern hingerichtet, schon am 10. Thermidor. Und dann die nachfolgenden weniger radikalen Politiker wurden als Thermidorianer bezeichnet. Ja, und der Thermidor der russischen Revolution wäre eben die Machtübernahme von Chruschtschow, der dann die Theorie und Praxis von Lenin und Stalin zurückwies. Und nun ja. Und ja auch viele Stalinisten dann verhaften ließ, die noch den alten Idealen von Stalin anhingen. Nun, gehen wir aber weiter im Text. Also man kann der Maßstäbe nicht entbehren. Pläne und Maßstäbe sind Instrumente der objektiven Vernunft. Die Menschen wollen nicht aufgeklärt sein. So lasst uns also den bolschewistischen Sozialismus und damit den Zwang zum Aufgeklärtsein über ihre Köpfe entscheiden. Zitat: Es setzt sich nur so viel Wahrheit durch, als wir durchsetzen. Der Sieg der Vernunft kann nur der Sieg der Vernünftigen sein. Brecht. Das Wir, von dem Brecht da spricht, ist vollkommen deckungsgleich mit dem Wir, von dem ich hier spreche. Weshalb hier überhaupt nur von einem Wir die Rede sein kann, weil es kein neues oder ephemeres ist, sondern ein bereits erprobt in der Welt verankertes, also tatsächlich existentes und nicht wie sonst, wenn von solchen Wirs die Rede ist, bloß eingebildetes. Jenes Wir hatte gewöhnlich auch nie ein Problem damit, gehasst zu werden. Aber es will für das Richtige gehasst werden, nicht für das Falsche und von den Richtigen und nicht von den Falschen. Also für das Falsche, das richtig ist und nicht für das, was als richtig gilt, aber falsch ist, weswegen wir das als richtig geltende, aber falsch seiende bekämpfen, sodass jene, deren Ansicht als richtig gilt, als falsch enttarnt werden. Auf dem hart umkämpften Schlachtfeld der Weltgeschichte existiert keine Moral und kein Dürfen. Man macht hin. Das mag Teile der Mitwelt missmutig stimmen, aber es gibt keine Instanz, die den Stalinismus nicht erlaubt, auch wenn Anarchisten und Springer-Konzern sich für diese halten. Das hat mir dann auch so viel Mut gegeben, dieser Teil hier, weil ich vorher dachte, oh je, ist das erlaubt, wäre ich dann vom Verfassungsschutz observiert. Aber nein, hier schreibt er, die Welt oder der Springer-Konzern hält sich zwar dafür, für die Instanz, die imstande wäre, den Stalinismus zu untersagen, aber kann es letztlich nicht. Sie sind auch ohnmächtig. Gut, Stalin, und damit ist nicht einmal die Person gemeint, sondern das, wofür er stand, dessen Ausdruck, Vermittler und Ermöglicher er war, die Institution Stalin sozusagen, hat im Großen und Ganzen nichts falsch gemacht. Er verteidigte, wie auch Hegel, die Republik. Der Unterschied zwischen Hegel und Stalin ist lediglich, dass letzterer auch die politische Macht hatte, seinen Forderungen Nachdruck zu verleihen. Man hat es bei Stalin mit dem einmaligen historischen Sonderfall zu tun, dass ein großer Geschichts-, also Fortschrittsmacher, auch den Hegel gelesen hat, dass also Büro und Baustelle der Weltgeistgeschäftsführung in eins gefallen sind. Wunderbar. Damit endet dieses Kapitel 10. Büro und Baustelle fallen also in eins. Hegel hatte damals nur sein Büro als Berliner Professor. Stalin aber ist ja auch als Diktator, als mächtigster Mann im Staate dann der Herr über die Baustelle, über alle Baustellen, auch wenn es klar ist, wenn man nicht, nie so ganz durchregieren kann, so absolutistisch, aber so war seine Autorität ja doch gefestigt. Er konnte diese Entscheidung treffen, was wird gebaut, welche Fabriken, welche Industriezweige, und hat da eben sehr gute Entscheidungen meistens getroffen. Und ja, im Großen und Ganzen nichts falsch gemacht. Natürlich sind auch viele Menschen hingerichtet worden, dann mit dem Standgericht, wie wir da vorlasen, in solchen umwälzenden Zeiten wie damals im Russischen Bürgerkrieg. Und es ist aber nicht Stalins Schuld. Es ist, also so wie ich es formulierte in einem Text, den ich erst gestern unter Nummer Folge 95 veröffentlichte, dass wir, die wir heute keine Revolution zustande bringen, eben Schuld sind an den zahlreichen Grauenssituationen und Entrechtungen, die täglich aufs Neue stattfinden. Aber Stalin und Lenin waren eben nicht schuld, weil man nur schuld sein kann, wenn man das System, in das man hineingeboren wird und das einen ja erst so formt, erzieht und den ganzen Charakter bildet, wenn man das nicht revolutionär umgestalten will, weil man sich sagt, das ist das Schlechte, das macht mich schlecht, das wirft mich in eine schlechte Welt hinein. Wir müssen versuchen, was anderes, was Besseres aufzubauen. Ja, wenn man das versucht, immerhin wie Lenin und Stalin, dann ist man auch nicht schuld. So aber sind wir heute leider schuld, wenn wir so duckmäuserisch sind. Oder auch die ganzen Genossen damals von Robespierre, die Montagne, war eben diese Fraktion, die gemäßigter war. Und ja, die einfach immer wieder zeigt, wohin dieses kleinbürgerliche Denken führt. Den völligen Gehorsam und Knechtschaft vor der Bourgeoisie. Also auch diese Leute sind sehr wohl schuld, nämlich an all dieser Gewalt, aber nicht Robespierre selbst, weil er hat es immerhin versucht, seinen Ideen Ausdruck zu verleihen, zu sagen, jawohl, ich bin so stark, ich traue mir das zu, ich bin auch so mutig, dass ich mich nicht von den alten Autoritäten, von Moralkirche und so weiter einschüchtern und erschrecken lasse, die mir sagen, das ist aber böse, was du hier machst, du darfst nicht einfach die Macht an dich nehmen, sondern ja, so ist man dann eben nicht schuld. Wie ist es dann aber mit Hitler? Klar, auch das war eine Art Revolution, wie die Nazis die Macht übernommen haben und auch sie wollten ja und haben die Gesellschaft verändert. Aber da sage ich, gut, im Grunde gibt es eben keine Moral. Also ja, letztendlich sind wir alle nicht schuld. Aber ich sage, wenn jemand schuld ist, dann sind es diejenigen, die nichts machen. Und eher noch mehr als solche Menschen wie Hitler sind diejenigen schuld, die einfach nichts machen. Weil, klar, bei den Nazis ist es ganz klar in die falsche Richtung gegangen und dann zur Barbarei ausgeartet und zum Massenmord. Nur die Intention der Veränderung der Gesellschaft ist ja trotzdem mit drin und es zeigt sich hier eben, wie wichtig die Wissenschaft ist, die Bezugnahme auf Marx, dass man sich auch Gedanken macht. Und ja, nicht wie die Nazis irgendwie die Tradition oder auf das Alte noch zurückgreift, um irgendwie die Restauration der alten Ideen wie des Volkes da anzuführen. Ja, das führt dann zu solchen Tragödien der Weltgeschichte. Nur auf was die Macht der Nazis eben auch aufbaut, ist das Schweigen, die Untätigkeit der großen Masse oder der westeuropäischen Kommunisten, die nicht in der Lage waren, irgendwie es den Bolschewiki im Osten nachzutun. Also letztendlich, ja, gibt es keine Moral auf dem Schlachtfeld der Weltgeschichte. Jeder macht einfach, was er kann. Aber wer in der heutigen Welt, die so voller Barbarei und einfach Herrschaft des ökonomisch Stärkeren ist, wer da sagt, ich will mich da nicht einmischen, und es gibt aber eine Moral und ich halte mich da dran. Also der, ja, wenn er die Moral akzeptiert, dann akzeptiert er auch die Schuld. Und dann sage ich mir einfach, du bist schuld an den Millionen Menschen, die ja jährlich sterben an verunreinigtem Wasser, Hunger etc. Nun, Stalin dagegen verteidigt die Republik. So wie auch Hegel die französische Republik also verteidigte und sagte, ja, das ist doch was Gutes mit diesem Fortschritt in der Revolution. oder auch wie Napoleon immerhin die alten Ideen der Revolution noch konservieren konnte. Auch das verteidigt er also gegen die Restaurationsgelüste der anderen europäischen Nationen, die da wieder einen König sehen wollten und diese alte Weltordnung wieder Geltung verschaffen wollten. Elftens. Zu Beginn der stalinistischen Laufbahn denkt man gemeinhin, es sich als autoritärer Kommunist, also Kommunist, einfach machen zu können, indem man sich Bolschewist nennt und damit auf die historischen Taten, auf Lehrgebäude und Handlungsweise der Bolschewiki verweist, weil man davon ausgeht, dass ja heutzutage ohnehin jeder überall alles nachlesen kann und die wissbegierige Jugend sich folglich zum bolschewistischen Kader selbsttätig heranbilden könne. Weil das offensichtlich nicht der Fall ist, sind Erläuterungen angebracht. Niemand ist ja von Geburt an Marxist, sondern erfordert ist einstweilen eine geistige Entwicklung, ein erneuertes Bewusstsein, das erst allmählich eintritt. Weshalb natürlich auch fortgeschrittene Marxisten in vielen Bereichen noch stärker von persönlichen Ticks und der von klein auf antrainierten bürgerlichen Ideologie geprägt sind als vom Marxismus. Genau das ist auch mein Problem, mein Chaos immer wieder in meinem Leben. Aber ja, weiter im Text. Oder ist zumindest nicht meine Schuld, wie ich hier rauslese. Ne? Das ist ja ganz normal, die Systemzwänge, die uns so formen. Auch vom ordinären Westmarxismus muss eine weitere Stufe hin zum absoluten Geist erklommen werden. Der Bewusstseinsstufe des Stalinismus, von Hegel bekannt als absoluter Geist. Das definierte also Hegel und Grohn identifiziert das hier jetzt mit dieser Stufe Stalinismus. Aber jetzt sehr wichtig, die Stufen zum absoluten Geist sind erstens links, zweitens Kommunist, drittens Bolschewist, viertens Stalinist. Genau, das ist sehr schön. Also Kommunist, klar, mal bei Marx nachlesen, als linker Kindskopf wird man vielleicht geboren oder wird da so gezeugt von den linksliberalen Medienangeboten, die so verbreitet sind. Dann bildet man sich weiter Kommunist, dann Bolschewist, also auch Lenin lesen und die Historie der russischen Revolution studieren. Wie sind die dahin gekommen? Nicht dadurch, dass sie im Parlament Reden geschwungen haben und da so durch eine demokratische Wahl an die Macht gelangt werden, sondern durch einen autoritären Putsch, die Bolschewisten. Und viertens dann Stalinist. Dann die große Frage, die entscheidende Frage eigentlich, ja, was ist am Tag nach der Revolution? Da sagt Tax, die Kommunisten unterscheiden sich dadurch von den Anarcho-Syndikalisten und anderen Linken, dass sie über den Tag der Revolution hinaus zu denken vermögen. Also zu sagen, ja, die Revolution ist fällig und die wünsche ich mir so sehr, das ist einfach und das ist auch richtig. Nur wäre es auch wichtig zu sagen, ja, aber da muss auch jemand regieren, da muss irgendwer sagen, was dann zu tun ist nach der Revolution. Nicht nur vorher, wie Lenin das sehr gut vorbereitete, sondern auch danach braucht es dann immer einen großen Staatsmann wie Stalin, der da diese Industrie aufbaut. Die Alphabetisierung, die Neuverteilung des Ackerbodens, die Kolchosen, die gegründet wurden, die Bildung des Volkes, das eben nicht gefragt wird, ob es gebildet sein will, sondern einfach so da berufen wird in die Schule zum Lernen, Leute erstmal lesen und schreiben lernen, aber auch in die Fabriken, sagt Stalin, da wurden die russischen, sagte Hax, dass also zu dieser Zeit Stalins die Arbeiter auch Pünktlichkeit lernten, nur mit den Gewehrläufen, dass sie eben ja früher Bauern waren, so, aber dann sollten sie in die Fabriken und mussten das da erstmal lernen, mussten sie dazu so autoritär dahin getrieben werden, das ist bitter und das ist aber trotzdem ja ein Fortschritt, dass sie da was verdienen können, immerhin freier und selbstständiger arbeiten und leben können als vorher in der feudalen Gesellschaft, als so völlig abhängig gemachte Bauern, immerhin jetzt in die Fabrik. Auch da gibt es noch diese autoritären Zwänge, aber das ist die neue Republik, die es erstmal zu verteidigen und auszubauen gilt. Nun, jetzt aber diese Viererliste, also weiter danach. Von der ersten Stufe des unbedarften linken Kindskopfs erreicht man qua Durchdringung der Marx'schen Theorie die Stufe des Kommunisten. Klammer, Abirrungen hiervon sind schon der Linksradikalismus und Anarchismus. Klammer zu. Indem man sich von idealistischen Irrwegen und Illusionen verabschiedet, gelangt man zur Stufe des Bolschewisten. Diejenigen der als Bolschewisten zu bezeichnenden Kommunisten, die nicht bloß einen, wenn nötig, gewaltsamen Umsturz der herrschenden gesellschaftlichen Verhältnisse, also den endgültigen Sturz des Kapitalismus anstreben und die sozialistische Revolution wissenschaftlich fundiert als ausweglos erkannt haben und diese nicht nur billigen oder gutheißen, sondern auch theoretisch und praktisch erarbeiten, sowie nach deren Realisierung und eingedenk faschistischer wie ganz gewöhnlicher imperialistischer Bedrohungen den erreichten Stand der sozialistischen Produktivkräfte zu sichern bereit sind, können mit Fug Stalinisten genannt werden. Man wird Stalinist gerufen und akzeptiert diesen Ruf, weil man als einer der wenigen übrig gebliebenen, noch nicht zu Tode verfolgten, ermordeten, zensierten, verächtlich gemachten Kommunisten spätestens seit der Ermordung Rosa Luxemburgs und Karl Liebknechts aus der Geschichte zu lernen wusste. Stalinismus, das ist die im Dienste von Vernunft und sozialistischer Gerechtigkeit stehende Abwesenheit der Freiheit für Andersdenkende. Der Unterschied zwischen diesem stalinistischen Marxisten, also dem überzeugten, orthodoxen und dem bloß interessierten oder von kurzfristiger Leidenschaft getriebenen, ist, dass ersterer auch dann konsequent am Marxismus festhält, wenn ihm mit Kritik und kampfesbereiter Feindschaft entgegnet wird. Es geht ihm nicht darum, in allen Punkten immerzu richtig zu liegen, sondern ums Festhalten am Projekt des realen Sozialismus, das nicht weniger nötig wird, weil vielleicht einige wenige Elemente der Theorie zu dessen Verwirklichung noch weiterentwickelbar sind. Der Marxismus wird erst durch den Stalinismus zum absoluten Geist, zur absoluten Bewegung komplettiert. Nur der Stalinismus ist der ganze, wahre, komplette Marxismus, weil das konkret wirkmächtig gewordene als ganz wahr und wirklich gelten kann. Unentwegte Anstrengungen kostet es den ordinären Bewegungslinken oder Ideologiekritiker zum Bolschewisten heranzubilden, der dann zum Berufsrevolutionär wird. Aus diesem wiederum erwächst der Parteifunktionär, in welchem jener erst richtig zu sich und seiner revolutionären Aufgabe kommt. Der frühbolschewistische, unmittelbare Räteutopismus erweist sich als Kinderkrankheit des Stalinismus, die Umsetzung des sozialistischen Absolutismus als kommunistische Prämisse. Weil das Marx'sche Werk so umfangreich und vielgestaltig beschaffen ist, waren viele Interpretationen und meistens falsche möglich. Bauernfänger aller Art konnten in die Schriften hineinlegen und herauslesen, was ihnen gerade passte. Idealisten wie Materialisten, Wertkritiker wie PCI, KPD wie RAF, MLPD wie SDS, Angela Davis wie Ernest Mandel, Herbert Marcuse wie Albert Camus. Sie alle machten Filialen auf. PCI, denke ich, müsste die Kommunistische Partei Italiens sein. Aus einem auf Vernunft fußenden, wissenschaftlich fundierten System wurde eine Jugendbewegung, aus revolutionstheoretischer Ordnung ein Chaos von Revolten. Das machte den Leninismus und dann den Stalinismus als absolute Stufe des Marxismus nötig. die richtungsgebende, mit Legitimation des Weltgeists ausgestattete, letztgültige Autorität des Marxismus war im Zentrum der einzig weltverändernden Praxis im Kreml zugegen. Der Stalinismus erwies sich als fortgeschrittenste Stufe des Marxismus. Der Marxismus verhielt sich zum Hegelianismus, wie der Stalinismus sich zum Marxismus verhält. Als materialistische Anpassung an die revolutionären Erfordernisse der Zeit. Marx stellte Hegel vom Kopf auf die Füße. Der Stalinismus stellt den stehenden Marx in den Schützengraben des revolutionären Bürgerkriegs und macht ihm Beine. Ja, wunderbar. Das hat Marx ja selber gesagt, dass er Hegels Philosophie vom Kopf auf die Füße gestellt hat, sein Hegels Idealismus in den Materialismus transformiert hat, vom Materiellen, von der ökonomischen Basis geht alle Macht und aller Selbstglauben, alle ideellen Konstrukte aus. Und was der Verfasser jetzt hier machen will, er sagt, der Stalinismus nimmt jetzt den stehenden Marx und stellt ihn in den Schützengraben und macht ihm Beine. Das ist ja wunderbar. Weiter. Der dialektische Entwicklungsprozess der Philosophie vom Denken zum verwirklichenden zweckgerechten Handeln ist hier der folgende. Erstens Hegel, zweitens Marx, drittens Stalin. Was heißt erstens? Hegel stellt fest, dass der Fortschritt in der Geschichte das Hervorbringen eines Zwecks von bestimmtem Inhalt ist. Zweitens, Marx hebt hervor, was dieser Inhalt ist, Revolution. Drittens, Stalinisten arbeiten heraus, wie dies zu tun ist. Ja, das ist ja eine hervorragende Aufgabe, eine Aufgabe, die so weitläufig ist, dass sie uns also viel Raum, uns heutigen Stalinisten noch viel Raum lässt, uns zu entfalten, uns da auszuspinnen, klar, wissenschaftlich fundiert, aber das war ja nur der ganz zarte Anfang, das Pflänzchen, das Lenin da gepflanzt hat und das von Stalin da mit äußerster Mühe und ganz harter Arbeit dann so lange und mit seinen zahlreichen Mitstreitern in der Partei, in den Fabriken im ganzen Land, dieses Pflänzchen gegossen und gepflegt haben, damit es so wachsen konnte. Und dann wurde es von Gorbatschow eben 1990 wieder entwurzelt, rausgerissen und im Westen da so hingeworfen, als Dankgabe, als Opfergabe. Aber ja, also da ist so viel zu tun. Eigentlich stehen wir da erst ganz am Anfang. Der Stalinismus war nur dieser Anfang, dieser früheste Abschnitt des Kommunismus, die früheste Frühphase. Aber heute sind wir noch weiter zurückgeworfen, sind wir jetzt ja noch nicht mal so weit wie damals die Bolschewiki, die schon den Staat gegründet hatten und da die Gesellschaft schon am Umwälzen waren. Gut, jetzt müssen wir erstmal wieder die Revolution zustande bringen, aber dann vor allem, die Revolution hört ja nicht auf mit diesem Tag, an dem vielleicht die politischen Verhältnisse verändert sind oder die Bourgeoisie langsam aber stetig entmachtet und enteignet wird, sondern es geht ja immer weiter. Die Revolution ist ja ein Prozess, der sich dann über Jahre oder Jahrzehnte erstrecken kann. Und wie ist das also zu tun? Das müssen wir jetzt herausarbeiten. Das ist eine sehr schwierige, aber lohnende Aufgabe, glaube ich. Weiter. Noch Ernst Bloch sprach in seiner stalinistischen Phase von der Notwendigkeit des Fortgangs Marxismus, Leninismus, Stalinismus. Bloch hat sein Stalinismus damals nicht geschadet, ebenso wenig den sonstigen Genossen von nachhaltiger Weltgeltung wie George Bernard Shaw, Alexandre Kojève, Bertolt Brecht, Viktor Klemperer, Peter Hacks, H.G. Wells, Albert Einstein oder Sigmund Freud. Klammerzitat von Freud: Es gibt auch Männer der Tat. unerschütterlich in ihren Überzeugungen, unzugänglich dem Zweifel, unempfindlich für die Leiden anderer, wenn sie ihren Absichten im Wege sind. Solchen Männern verdanken wir es, dass der großartige Versuch einer solchen Neuordnung jetzt in Russland wirklich durchgeführt wird. In einer Zeit, da große Nationen verkünden, sie erwarten ihr Heil nur vom Festhalten an der christlichen Frömmigkeit, wirkt die Umwälzung in Russland, trotz aller unerfreulichen Einzelzüge, doch wie die Botschaft einer besseren Zukunft. Zitat Ende. Wenn einen der Vorwurf, Marxist zu sein, ohnehin schon zu persona non grata macht, warum nicht gleich die praktische Konsequenz aus dem Marxismus ziehen und direkt Stalinist sein? Ja, da sollten sich die ganzen unstalinistischen, antistalinistischen Marxisten mal wirklich fragen. Also wenn sie sagen, sie sind Marxist, oder wenn sie das irgendwo sagen, in der Öffentlichkeit oder selbst in einem Nischen-Podcast, ist das ja schon was Besonderes und da wird man komisch angeguckt, angegrinst oder ja, so ist es doch, dass man dann ein spöttisches Lächeln einheimst und sagt, ah ja, der Marxist. Also warum, da ist man persona non grata, komm, dann machen wir doch einfach gleich weiter, dann sind wir doch gleich Stalinisten. Was gibt es da noch lang zu überlegen? Also ja, manche Leute sind eben eher am Zweifel interessiert und nicht so sehr an der Tat. Aber das richtige Denken, die richtige Begriffsarbeit ist ja auch schon die Tat. Aber so schön finde ich hier Albert Einstein, der über die Prozesse damals in den 30ern sagte, es deutet viel darauf hin, dass es sich nicht um Schauprozesse handelt, sondern legitime juristische Prozesse. Gut, weiß ich nicht, was er sonst noch sagte über Russland. Er lebte da dann ja in den USA nach der Machtergreifung der Nazis. Dann aber Kojève ist dieser französische Hegel, ja, der die Philosophie Hegel so dem französischen Publikum damals in den 50ern zugänglich gemacht hat. Und ich finde es aber so schön, dass Bloch, weil der dann auch in Tübingen war, diese Uni heißt auch Ernst und Carola Bloch Uni, zumindest wenn es nach den Studierendenvertretungen da geht, ist das wohl der inoffizielle Name. Aber Bloch war dann wohl, bevor er nach Tübingen gekommen ist, auch in der DDR. Und ich weiß nicht, da hat es wohl Probleme gegeben oder er ist dann emigriert, was Hax sehr schade fand. Und er sagte, die DDR muss einfach die besten Geister der Zeit in ihr versammeln. Und es ist gar nicht so wichtig, wie jetzt im Einzelnen Blochs Denken mit dem Marxismus zusammenpasst. Wichtig ist einfach das, die hellsten Geister der Zeit in ihr zu versammeln, weil es wichtig ist, dass sie da sind und da ihre Denkarbeit verrichten. Und das finde ich auch so schön befreiend. Auch ich, ja, bin eben durch meinen Lebensstil, eben durch dieses ganze, diesen chaotischen Charakterzug, den ich auch immer trage, wie ich in Folge 100 sagte, dieses Drama, ich bin auch so ein Drama-King, neige zum Anarchismus etc. im Privaten, aber deshalb also wenig durchdringend der marxischen Theorie und dann schämt man sich und denkt sich, mein Gott, ich müsste das Kapital doch mal und so weiter, die Dogmen richtig verstehen, die Klassiker. Und das ist ja auch richtig, ein richtiges Stil, aber man sollte sich ja nicht schämen dafür. Wenn man noch jung ist oder auch wenn man älter ist, kann man ja immerhin anfangen, sich auf den Weg machen. Und auch wenn das eigene Denken dann divergiert vom Marxismus, gut, klar hat Bloch da ja eine ganz eigene Philosophie ausgearbeitet. Und dann fragt man sich ja, gut, was ist das, wie passt das zusammen mit dem Marxismus? Ja, aber ist doch immerhin besser, dass er mal nachgedacht hat, dass er da mal sein Werk hinterlassen hat, als, ja, und da wäre es einfach noch schöner, wenn das ermöglicht würde, dass diese großen Geister wirklich in diesem sozialistischen Staat versammelt sind. Dass dann eben auch diese Debatte über die Freiheit der Kunst, wo Freiheit von Kunst und Philosophie, was in der DDR eben ein Problem war, diese rigiden Vorgaben, unter denen dann Hax auch gelitten hat in den 60ern und auch zensiert wurde, verboten wurde. Aber dann in den 70ern unter Honecker wurde alles irgendwie erlaubt und konterrevolutionäre Ideen, antisozialistische Gesinnungen schon völlig offen zugelassen. Jeder Künstler, der wollte oder der stumm gemacht hat, wurde einfach in den Westen ziehen gelassen und hat gesagt, okay, ja, Und so kann es eben nicht gehen. Es muss schon eine Linie drin sein, aber andererseits können wir auch nicht sagen, es muss alles marxistisch sein. Du darfst hier nicht was anderes denken, was dann irgendwie damit in Konflikt kehrt. Also ja, das ist ein diffiziles Feld, aber das ist genau das, was er schrieb. Also es muss irgendwie herausgearbeitet werden, wie ist das zu tun? Was für eine Kulturpolitik brauchen wir da auch? Wir müssen nicht nur die Industrie umbauen, sondern auch die Kulturindustrie. Und ja, ich finde es einfach nur, gerade für jüngere Kader, die sich erst ranbilden, so wie ich ja auch, und ich euch, liebe Schäfchen, will euch hier ja nicht eintreiben und in dieses starre, auf diese starre, eingezäunte Weide des Marxismus führen, sondern das ist ja ein weit ausgedehntes Weideland, wo man aber trotzdem diese Autorität braucht, der Bücher und der Ideen, die sich dann messen müssen mit den eigenen Vorstellungen von der Welt, und ja, wo man vielleicht eigene Vorstellungen zurückstecken wird müssen oder zu bitteren Urteilen auch kommen wird müssen. Aber egal, trotzdem ist das ja, liefert uns das den Schlüssel zum freien Denken, eigentlich der Marxismus. Und ja, also ja, das ist einfach, was ich zum Ausdruck bringen wollte. So verschiedene Leute im 20. Jahrhundert haben eben doch Stalin oder zu seiner Zeit die Sowjetunion gerechtfertigt und gelobt. Und vor allem eben Freud da mit seinem Zitat. Der großartige Versuch einer Neuordnung in Russland. Und gut. Jetzt bin ich bei einer Stunde. Vielleicht kann ich hier einfach Schluss machen. Ich meine. Jetzt geht es ums Ganze. Aber ich glaube, das reicht ja für heute. Habe ich hier meine Theorie geliefert. Vor allem wollte ich mich selbst auch erleichtern, weil ich mich schon wieder schuldig fühlte gegenüber dem Kommunismus, nicht genug zu lesen. Das ist eine komische Schuld, aber es verfolgt mich schon, das, was Lacan sagt über die Aktenberge, die Berge an Akten. Und deshalb ist es so wichtig zu sprechen, sagt Lacan. Die Analyse fördert die Wahrheit zutage. Und auch zu schreiben, wie dieses Buch von Krohn, der sagt, schrieb, jeder könnte ja alles im Internet nachlesen, aber eben das ist es nicht. Auch für ihn selber war es ja wichtig, dieses Buch zu schreiben. Und da hat sich ist sich nochmal ganz neu klar geworden über seine Ideen. Also das reicht eben nicht zu sagen, zu verweisen, es steht doch schon alles da. Klar gibt es Klassiker wie Marx, den kann man nichts hinzufügen, da wird man sie nur. Das würde man verhunzen, wenn man da eine Zusammenfassung geben wollte. Da muss man schon selber nachlesen bei solchen Klassikern. Aber trotzdem müssen wir uns ja heute über die heutige Zeit Gedanken machen. Und ja, da ist es. Da ist es einfach immer wieder notwendig, loszusprechen, genau wie Lacan sagte, oder loszuschreiben. Und so auch ich hier, also ja, bin jetzt in dieser neuen Zentene, neuen Hundertschaft angekommen, wo ich wirklich von Selbstzweifeln loskommen will, das Chaos hinter mir lassen will und diese Planung des Lebens, das auf die Verbesserung der politischen Landschaft des Systems hinwirkt, in Angriff nehmen. Und ja, das. Ja, damit muss ich dann wirklich zum Schluss kommen. Also es gibt dann nicht mehr viel zu sagen, außer vielleicht noch ein Gedichtchen zu lesen. Am Scheideweg, das hatte ich ja damals schon, das habe ich es gestern veröffentlicht, die Folge 95, am Scheideweg oder 96. Ach ja. Wunderbar. Aber was können wir hier noch vorlesen? Von Hax. Gut, das kann ich vorlesen. Kahnpartie zu Thälmann. Thälmann war damals in der Weimarer Republik der Chef, der Vorsitzende der KPD, der Kommunistischen Deutschen, KPD, ja, im Kommunistischen Partei Deutschlands. Und ja, was ich vorher sagte, war natürlich, diese Kommunisten haben immerhin gekämpft, immerhin auch mit der Wirtschaftskrise dann 29 auch größere Wahlergebnisse bekommen, aber es hat eben nicht gereicht. Ja, natürlich müssen wir da auch analysieren, was haben die für Fehler gemacht, aber der Hauptfehler liegt eben in diesen imperialistischen Weltzwängen und den ganzen Leuten, den anderen Politikern, die sich da darüber keine Gedanken machen wollen, die das nicht aufheben, sondern einfach so demokratisch verwalten wollen, die Ideen der Französischen Revolution letztlich zurückschlagen wollen und sagen wollen, oh je, lieber nicht dran denken, dass eine Revolution nötig war, um in unseren heutigen Zustand zu kommen. Bleiben wir bei der Ordnung, wie Marx schreibt. Die Partei der Ordnung war damals die größte Partei, 1850, in der Dritten Republik, als wiederum eine Revolution kam und man wieder dachte, jetzt kann man zurück zu diesen Ideen der Französischen Revolution, aber immer schreit dann die Bourgeoisie oder gibt das als das Volksinteresse aus, Ordnung. Es muss Ordnung herrschen. So Marx. Jedes Mal, jede große Umwälzung seit der Französischen Revolution oder der Restauration 1815, immer erschaltet dann dieser Ruf nach Ordnung. Und ja, so müssen wir Kommunisten diese Ordnung aber zertrümmern und da keine Rücksicht nehmen auf diese Demokraten, die dann ja, da fröhlich vor sich hin politisieren, sich für ganz menschenrechtsfreundlich, liberal und wie auch immer halten, aber dann irgendwie steht der Faschismus vor der Tür und ja, keiner ist schuld, keiner ist gewesen, aber dann ja, folgt eben die Nazizeit. Aber jetzt Thälmann, also dieser Vorsitzende der KPD, die ich ja nicht so kritisieren möchte, zumindest damals war sie sicher noch gefestigter, kampfbereiter als heute zum Beispiel die DKP oder wie das auch beschrieben wird von André Müller, der DKP-Mitglied war, wie revisionistisch, wie verkommen, verfault diese Partei wirklich schon war und sich dann auch aufgelöst hat, 89 mit dem Untergang der DDR, weil sie dann auch kein Geld mehr bekommen konnte von Honecker aus, weil die reicheren kommunistischen Parteien immer die Ärmeren unterstützen, aber dann ja, ging es ja mit der SED auch bergab mit der Wende, dann ja, war die DKP in Folge auch pleite, aber heute ja wohl doch wieder gegründet und ich bin immer noch nicht eingetreten, aber ja, das immerhin kann man sich das vornehmen, den Revisionismus da zurückschlagen in diesen Institutionen, immerhin dort die jungen Kader eben ranbilden, die Kindsköpfe, die noch nicht sich auf den Weg machen wollen, diese vier Stufen zu erklimmen zum absoluten Geist. Da kann man ansetzen, ja, das ist auch ist jetzt auch ganz klar bei mir, nehme ich mir so vor, da einzutreten. Nun, Seite 60, diesem Vaterland nicht meine Knochen, Petrax. Kahnpartie zu Thälmann. Der Himmel liegt wie Puder über dem Grossinsee. Die Freundin rührt die Ruder, mir tut kein Finger weh. Ein wirres Haubentaucherweib durchschwimmt mit einem Kind am Leib ein gelbes Feld von Mummeln. Ich bade mir den Zeh, zwei wohlverteute Fässer, sie lenken unseren Bug in ein längliches Gewässer. Es heißt der große Zug. Hier war es 33, als die KPD in Ziegenhals wieder den Wählerwillen zum letzten Mal sich schlug. Wie Clubfreunde gesellig in Mörschels Sportlokal strömen sie unauffällig nach hinten in den Saal. Die Kegelkugeln rollen dort, sie treten ein mit Mollen dort. Das ZK der Kommunisten, so tagt es illegal. Mit seinen Reichstagsmandaten war Hitlers Macht gewiss. Nun müssen sie beraten die Nazi-Finsternis. Der Pieck, der Ulbricht und der Scheer, der Beimler und noch viele mehr. Der Thälmann weiß die Linie. Kampf und kein Kompromiss. Aufs eichene Tischblatt haut er. Mach leiser, Ernst, ich bitt. Er redet immer lauter, man hört's im Schankraum mit. Zu Wasser die Genossen flohen, nach Zeuthen hin, der Bahnstation, wobei ihr Schiff im Dunkel die Dame überschritt. Das Motorschiff Charlotte ist heute noch zu sehen. Für unsere rote Flotte muss es nun wieder stehen. Von 40 bald nach dieser Nacht hat man wohl 20 umgebracht. Man kann zu laut recht haben. Wie soll das gut ausgehen? Und die sie nicht umbrachten, sind da noch einmarschiert, nach rauen Völkerschlachten und haben uns regiert, in unserer Republik und der Präsident geworden wär, war der gefangene Thälmann, nur war der just krepiert. Wir sprangen unter dem großen Ahornbaum an Land und sind alsbald gestoßen auf die Tafel an der Wand. Mit Thälmanns Kopf und Eisengrau ziert sie den Eingang von dem Bau. Wir ehren dein Vermächtnis, dein Pionierverband, die Heimfahrt von der Schenke, der Saum von Schilf und Rohr. Sie rudert und ich denke, ich schwatze ihr ins Ohr. Mir scheint, wenn die Partei besiegt und todeswund am Boden liegt, stehen meist 12 dumme Jahre dem Vaterland bevor. Nun, das ist doch immerhin was. Ulbricht saß damals also auch am Eichentisch und wurde aber zu laut geredet und im Schankraum mitgehört und die Kommunisten dann umgebracht, zumindest die Hälfte von ihnen, leider auch Thälmann, und dann immerhin Ulbricht durfte also nach dem Krieg die DDR dann so aufbauen. Und ja, das ist aber wirklich bedrückend und ich weiß auch gar nicht mehr. Jetzt muss ich dann Schluss machen, muss mich verabschieden an dieser Stelle. Da müssen wir also weiter ansetzen, diesen heutigen kommunistischen Bund aufbauen. Und wenn die DKP da nicht mitgehen will zum absoluten Geist, dann ja, müssen wir uns eben überlegen, wie das sonst zu tun ist. Damit verabschiede ich mich und entlasse euch in die Nacht der Welt, wie es bei Hegel so schön heißt. Und dann auf Wiederhören.